Ich will noch mal ganz kurz auf das aktuelle Geschehen zu sprechen kommen, aber was jetzt Israel betrifft oder was gestern dort begonnen hat. Und das hat ja diese Nation ähnlich getroffen wie genau vor 50 Jahren am Yom Kippur-Krieg. Und zwar genau an dem höchsten jüdischen Feiertag ist dann von zwei Seiten, von Syrien und von Ägypten, diese Nation angegriffen worden. Und Gott hat nach hohen Verlusten auch auf ihrer Seite Gnade geschenkt, sodass sie bei jedem Krieg, wo sie angegriffen wurden, immer Geländegewinne gemacht haben und Gott für sein Volk gestritten hat. Und jetzt, genau 50 Jahre später, ist dieses Volk, was sich eigentlich, wie schon gesagt, auf einen Mehrfrontenkrieg schon länger vorbereitet, wie auch immer, so kalt erwischt worden. Wieder am Schabbat, wieder an einem Simrat Torah, also die Freude an der Torah, an diesem Feiertag. Und sie wurden dort regelrecht überrollt von diesen Sachen. Keiner hat das in dieser Art und Weise erwartet. Und das geht ja bis zum heutigen Tag. Das Ende ist noch ungewiss. Aber ich will das mal ein bisschen auf uns fokussieren. Und zwar erkennen wir dort ganz deutlich, wer dort dahinter steht. Diese Worte von Jesus aus Johannes 10, dass der Feind, also Satan, nur gekommen ist, um zu rauben, um zu stehlen und umzubringen, aber dass Jesus gekommen ist, um Leben zu bringen und Leben im Überfluss. Das sehen wir in diesem Sinne ganz deutlich. Und Satan hat immer seine Marionetten, seine Gefäße auf dieser Erde gefunden, durch die er wirken kann. Und du siehst hier auch das wahre Gesicht des Islam. Ich habe gestern noch ein Interview vom israelischen Botschafter in Deutschland gehört und der hat dort auch gesagt, jetzt seht ihr das wahre Gesicht, ihr seht, mit was wir das die Jahrzehnte schon zu tun haben. Und so ist es auch wichtig, dass wir hier in Deutschland, wo immer mehr Muslime infiltriert werden, in die westliche Welt aufwachen und das wahre Gesicht des Islam erkennen. Es gibt keinen friedlichen Islam. Es gibt vielleicht friedliche Muslime, die im Frieden leben wollen. Die gibt es in Israel reichlich. Aber der Islam selbst ist nicht friedlich. Es gibt die ganzen Suren, die das befehlen, den Gottlosen umzubringen. Und damit sichert sich ein Muslim den Himmel Allahs mit allen seinen Geschichten. Das ist eine Täuschung des Teufels. Lasst uns auch für diese vom Satan missbrauchten Palästinenser beten, dass Gott auch ihnen Gnade schenkt, ja, und dass sie die Wahrheit erkennen, wie wir es heute im prophetischen Wort hatten, im Werden Lobpreis, dass sie die Wahrheit in Christus erkennen, die Wahrheit des Wortes Gottes, und die Wahrheit setzt sie frei. Und es gab auch bei den ISIS-Kämpfern und hohen führenden ISIS-Kämpfern Zeugnisse, wo Jesus ihnen in der Nacht erschienen ist und die haben sich bekehrt. Ja. So beten wir auch, lasst uns auch für die Hamas-Führung, lasst uns für diese Leute beten. Das sind Menschen, die vom Teufel missbraucht werden, für seine Ziele, nämlich zu rauben, zu stehlen und umzubringen. Und diese barbarischen Szenen, ich habe einige Videos gesehen, muss sehen, das wurde aus meinen, ich habe es Simone gar nicht gezeigt, aber das ist wirklich grausam, wie dort mit Zivilbevölkerung umgegangen wird, auch mit Kindern und älteren Menschen. Da ist kein Respekt mehr vor dem Leben. Aber wie gesagt, du siehst dort die wahre Natur des Islam und du siehst die wahre Natur des Satans, der dahinter steht. Das sind dämonisierte Menschen. Aber ich habe das in den letzten drei Sonntagen schon immer erwähnt, diese prophetischen Eindrücke, die kamen, die sich immer mehr häufen, dass auch in absehbarer Zeit, manche sagen sogar im nächsten Jahr, plötzlich was verändert auch in der westlichen Welt. Ist nicht genau definiert was. Aber dass von heute auf morgen in der westlichen Welt, auch in Deutschland, Dinge nicht mehr so sein werden wie vorher. So, und vorgestern hat kein Israeli gedacht, dass sowas geschieht. Und plötzlich ist es da. So, es geht nicht um Furcht, wir leben da in Zeit, solche Dinge geschehen. Sondern es geht darum, um vorbereitet zu sein. Jesus sagt immer wieder, wacht und betet, damit ihr bereit seid für die Dinge, die geschehen werden. Das ist einfach auch ein Weckruf an uns, dass wir wachsam sind und dass wir uns auf die wesentlichsten Dinge fokussieren in unserem Leben. dass wir unser Herzen, unser ganzes Wesen, dass wir uns reinigen lassen durch das Blut Jesu, die Dinge ans Kreuz bringen, wie es heute schon in diesem Bild kam vom Jonas, dass wir alles an Jesus abgeben, dass er uns reinigt, dass er uns heilt und dass wir in unserem Leben unsere Prioritäten entsprechend ordnen, um Gott zu dienen. Amen. Denn dann sind wir bereit, egal was kommt, dass unsere Herzen in Christus gegründet sind. Amen. Denn er ist gekommen, um uns Leben und ewiges Leben zu geben. Und das gilt schon jetzt, heute und hier. Amen. So, und da möchte ich nochmal dran erinnern, an das, was wir letzte Woche hatten. Bloß nochmal die fünf Dinge aufzählen, ist immer gut, in Wiederholung festigt das Ganze. Na, dass wir als Kinder Gottes berufen sind, Könige, aber auch Priester zu sein vor Gott, um ihm zu dienen, auf diesem Rauchopfalter beständiges Opfer darzubringen. Und ich zähle nochmal diese fünf geistlichen Opfer auf. Die sind überschaubar. Es gibt sicher noch mehr, aber ich denke, das sind die wesentlichsten, die das Wort Gottes uns beschreibt, die wir letzte Woche betrachtet haben. Und während ich sie aufzähle, dann lass doch nochmal die vergangene Woche an dir vorüberziehen. Und welches von diesen geistlichen Opfern hast du Gott tatsächlich dargebracht? Es geht darum, nicht nur, dass man die Dinge hört, sondern dass man sie auch tut. Und das erste geistliche Opfer war, laut Römer 12, dass wir Gott unseren Leib als ein lebendiges Opfer darbringen. Das heißt, unser Körper, dass wir ihn heiligen, dass wir verantwortungsvoll damit umgehen und Gott somit dienen. Das zweite war Dank und Lobpreis, ein Lobpreisopfer, Hebräer 13, Vers 14, dass wir Gott alle Zeit ein Opfer unserer Lippen darbringen. Das ist die Frucht unserer Lippen, die seinen Namen bekennen. Dankopfer. Gott einfach Danke sagen. Früh, wenn du aufstehst, danke Herr, dass ich lebe, auch nicht selbstverständlich. Danke, dass es mir gut geht. Danke, dass wir im Frieden leben. Danke, 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 danke. Na? Und wenn du ins Bett gehst, sagst du wieder, danke Herr für diesen Tag, dass du mich bewahrt hast, gesegnet hast und so weiter. Danke. Das ist ein Lobopfer, wenn du es auch sagst, wenn es dir nicht so gut geht. Und sagst du danke dem Vater, der alle Zeit gut ist, auch wenn es in deinen Umständen mal nicht ganz so ist. Das nächste Opfer ist jetzt das Geben, also Gutes tun, steht gleich im Vers 15, Hebräer 13, Vers 5, Vers weiter. Gutes tun und miteinander teilen sind Opfer, die Gott wohlgefällig sind. Darum geht es in dem Dienen, einander zu dienen, im praktischen Bereich Hilfeleistungen zu geben, wenn einer in Not ist. Und dazu gehört auch das Geben der Finanzen. Und da ist dann der Segen auch verheißen für den, der das tut. Ich finde das gut. Ich habe das letzte Woche nicht nochmal, ich rede eigentlich sehr selten über Finanzen, aber in dem Vers in Philipper 4, wo Paulus spricht, dass diese finanzielle Gabe, die er von den Philippern erhalten hat, damit er seinen Dienst tun konnte, ohne auf Arbeit zu gehen, dort in den entsprechenden Missionsgebiet, sagt er, das wird euch zum Opfer aus, ist ein Gott wohlgefälliges Opfer, was ein Wohlgeruch ist bei ihm. Und es wird euch zu eurer Rechnung ausschlagen. Das heißt, Gott achtet darauf, wie wir geben. Und dann gibt Paulus die Definition für göttlichen Reichtum. Ja. Also ich rede jetzt nicht über vom Wohlstandsevangelium, weil das ist eine nicht göttliche Lehre, sondern ich rede einfach, dass Gott möchte, dass uns gut geht, auch im Bereich der Finanzen. Und da ist das Geben eine Voraussetzung dafür, der Zehnten und der Opfer, damit das gerüttelte Maß uns wiedergegeben wird. Und dann gibt Paulus die Definition für göttlichen Reichtum. Und er sagt, damit ihr allezeit volle Genüge habt und darüber hinaus noch etwas übrig habt, um abzugeben. Das ist göttlicher Reichtum. Damit du genug hast für dein tägliches Leben, um deine Rechnung zu bezahlen, deinen Lebensstandard, den normalen, aufrechtzuerhalten. Und dann noch etwas drüber hast, um wieder andere damit zu segnen, um eine Saat auszusehen. Amen. Das ist göttlicher Reichtum. Ich habe dort schon ganz andere Extreme erlebt. Wie gesagt, darum geht's. Amen. Gut, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Am Anfang der Woche hatte ich den starken Eindruck, ich sollte über Israel sprechen. Israel in der Endzeit, Was spielt Israel für eine Rolle? Hat es überhaupt noch eine Rolle in Gottes Heilsplan oder nicht? Und unsere Beziehung zu Israel. Und jetzt, nach dem, was gestern geschehen ist, passt dieses Thema super rein. Ja? Sodass wir als Christen uns wieder mal ganz neu damit beschäftigen, wie ist unsere Beziehung zu Israel? Was haben wir überhaupt eine Beziehung? Oder was hat das mit uns zu tun? Und welche Rolle spielt Israel in der Endzeit? Und ich habe das schon mehrmals betont. Ich werde auch nicht müde, es immer wieder neu zu betonen, dass wenn wir diese Prophetien anschauen, des Alten und des Neuen Testaments, was die Endzeit betrifft, in der wir leben, dass Gott drei Kategorien von Menschen hat, mit denen er unterschiedlich umgeht. Und das erste ist die Braut von Jesus Christus aus Israel, aus den Juden und aus den Nationen. Und diese Braut von Jesus Christus muss vorbereitet sein, weil Jesus in einem Augenblick kommt, um sie von dieser Erde hinwegzuholen. Aber zuvor werden die Toten in Christus auferstehen. Und vielleicht kann der Simon noch mal das Bild einwerfen. Ich habe schon mal gezeigt. Ich fand es sehr gut. Das hängt bei mir, bei uns in der Küche. Ich habe noch immer einen Blick. Und das ist ungefähr dargestellt, wenn Jesus kommt in den Wolken und seine Gemeinde, das sind die, die Licht sind in der Finsternis auf dieser Erde, das heißt, die Jesus Christus angenommen haben, die wiedergeboren sind und die in ihm geblieben sind, damit das Licht in ihnen die Gerechtigkeit Christi immer mehr zunimmt oder dass sie in dem bleiben. Ja? Und sie werden in einem Bruchteil von einer Sekunde mit den auferstandenen Toten laut 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 zu Jesus entrückt und werden dann mit ihm zusammen sein und dort steht und wir werden immer mit ihm zusammen sein. In alle Ewigkeit werden wir nie mehr von Jesus getrennt werden können. Immer mit ihm zusammen. Und so sieht es dann ungefähr aus. Das heißt, bei der Entrückung wird man Jesus nicht sehen. Kein Mensch wird ihn sehen. Erst in den Wolken ist er aufgefahren, in den Wolken ist er verborgen und wir werden zu ihm entrückt. Und wer Englisch, die englische Schrift jetzt nicht lesen kann, there won't be time to get ready, you have to be ready. Das heißt, in dem Moment, wenn Jesus kommt, gibt es keine Möglichkeit mehr, ich übersetze es mal Befreier, gibt es keine Möglichkeit mehr, dich vorzubereiten. Du musst bereit sein, you have to be ready, du musst bereit sein, wenn Jesus kommt. Wenn diese letzte Posaune erschallt, dann ist es zu spät, dich vorzubereiten, denn es geschieht in einem Bruchteil von einer Sekunde. Das ist die Braut von Jesus Christus. Danke, Simon. Und da die dritte Kategorie sind diejenigen, wie es im 2. Thessalonicher 1 geschrieben steht, denen dann Jesus mit Feuer des Gerichts begegnet bei seinem zweiten Kommen. Das sind diejenigen, die sich permanent weigern, dem Evangelium von Jesus Christus zu glauben und ihm zu gehorchen. Und diese Kategorie von Menschen, und das sind leider, wie die Offenbarung oder die Schriften uns beschreiben, sehr, sehr viel. Leider sehr, sehr viel. Die sich weigern, dieser Liebesbotschaft von Gott gehorsam zu leisten, um gerettet zu werden. Die sich bewusst dem widersetzen. Und für sie bleibt nur das Gericht Gottes hier auf dieser Erde und dann das ewige Gericht zusammen mit Satan und seinen Dämonen im Feuersee. So, das sind diese Realitäten, die das Wort Gottes uns beschreibt. Ja, aber wir wollen jetzt weder über die Braut jetzt länger reden, haben wir schon vielmal geredet, gesprochen, auch nicht über die Gottlosen. Wissen wir, die ganzen Gerichte werden sie dann mal treffen. Sondern wir werden uns mal mit Israel, der dritten Kategorie oder Gruppe von Menschen unterhalten, weil Israel hat in dem Heilsplan Gottes immer noch eine Bedeutung und ganz speziell auch in der Endzeit. Und das ist wichtig für uns als Christen aus den Nationen, dass du das weißt, was das Wort Gottes aussagt über Israel in der letzten Zeit. Damit du an vielen verschiedenen Dingen der falschen Lehre über Endzeit schön vorbeischiffen kannst sagen, hier das Wort Gottes beschreibt das aber so. Wir werden heute mal beginnen, werden sicher nicht fertig werden. Und ich habe das mal vor, jetzt mal verständlich langsam durchzugehen, Simone hat jetzt diese Woche über das Thema habe ich mit ihr gesprochen, sagt sie, Mensch, du bist da drinnen in der Materie, du redest zu schnell, ich komme da gar nicht mehr nach. Dann springst du von einem zum anderen und bringst das noch rein und das. Ich finde es nicht schlecht, weil da blühe ich richtig auf. Dann sagt sie, bleib doch mal an der Spur, eins nach dem anderen, sodass alle mitkommen und das werde ich heute gehorsam tun. Es gibt, wenn du das nicht verstehst, erstmal unsere Beziehung zu Israel und die Rolle Israels in der Endzeit. Da kommen die unterschiedlichsten falschen Lehren, die teilweise stark dämonisch geprägt sind, hervor. Und eine der falschen Lehren, die kam schon in den ersten Jahrhunderten, nachdem die Gemeinde entstanden ist, hervor, wurde dann durch Konstantin, dem ersten Papst, König, Kaiser in Rom, der das Christentum als Staatsreligion einführte, hat er das bestätigt, dass Israel keine Bedeutung mehr hat und dass die Kirche, die katholische Kirche, Israel abgelöst hat und jetzt den Platz von Israel einnimmt als geistliches Israel und einen Gottesstaat aufrichtet, der das tausendjährige Reich einläutet. Dieselbe Theologie hatte dann eine Weile später der sehr verehrte, bekannte Kirchenvater Augustinus, hat sicher auch gute Sachen gesagt, aber diesen Punkt lag er vollkommen daneben, hat er ebenso verkündigt, dass Israel keine Bedeutung mehr hat, weil damals lebten ja die nach dem Bar Kochba-Aufstand 126 nach Christus oder 132, egal, da wurden ja die meisten Juden aus dem Land dann verschleppt und vertrieben. Es blieb nur noch ein kleines Häufchen übrig. Und dann lebten nicht nur die 10 Stämme in der Verbannung, in der Zerstreuung, sondern auch Juda und Benjamin. Und so hatten die damaligen Griechischen nicht mehr, die ersten Apostel waren ja alle Juden gewesen, aus dieser Wurzel kommen wir ja. Und dann die nächste Generation ab dem 2. Jahrhundert waren alles griechische und oft griechische Philosophen gewesen, diese Kirchenväter. So, und sie haben dann dieses griechische Denken reingebracht und haben sich von den jüdischen Wurzeln nach und nach entfernt, bis Konstantin das dann zur Staatsdoktrin gemacht hat. Und die katholische Kirche das bis heute noch beibehält, dass sie praktisch Israel abgelöst hat. Krasse Sache. Ich habe interessant, weil mich das Thema so sehr beschäftigt, habe ich gesagt, ich will mal was lesen, was ganz weit zurückliegt. Und da habe ich im Internet ein Buch gefunden in Englisch, habe das mir bestellt, und zwar die Auslegung der Offenbarung, Schrift, also Vers für Vers von einem geistlichen Mann aus dem 6. Jahrhundert. Da habe ich auch so einen Bischof da aus der katholischen Kirche. Habe ich gesagt, lest das mal, was die damals über die Offenbarung geschrieben haben. Bin ich durchgegangen, ich dachte, Hilfe, das ist ja gar kein Heiliger Geistgruß dabei. Und da ging es nur, alle Passagen wurden immer auf die Kirche bezogen. Die Kirche, katholische Kirche hat diesen Platz und sie wurde regelrecht vergöttert. Hat es zwar nicht, hat es müssen auf Offenbarung 17, 18 beziehen, hat er leider nicht. Aber das stand immer, die katholische Kirche als diejenige, die siegreiche Überwinterin und so weiter, kam immer hervor. Das habe ich schnell wieder weggelegt, das Buch. Aber das ist die Denkweise über Jahrhunderte gewesen, bis zum heutigen Tag, auch im pfingstlich-charismatischen Raum, gibt es eine ganze Menge von Bibellehrern oder Pastorenleitern, die diese sogenannte Ersatztheologie heute noch predigen. Oder sie haben gar keinen Bezug zu dem, was Israel betrifft in der letzten Zeit. Ich habe es schon mal erwähnt, letzte Woche, dass Shimon war zweimal in Amerika in einer charismatisch-pfingstlichen Bewegung, die sehr maßgeblich ist, die Zehntausende von Menschen weltweit beeinflusst, wo viele aus diesem Bereich dort das nachahmen. Und er hat sich dort getroffen mit einem der führenden Lehrer dieser Bewegung und hat ihn mal angesprochen, wie seht denn ihr das Thema Israel? Welchen Bezug haben wir als Christen zu Israel und wie seht ihr Israel in der Endzeit? Und da sagt er, dieser führende Lehrer dieser weltweit maßgeblich prägenden pfingstlich-charismatischen Bewegung, ich nenne das mal keinen Namen, kann mich nachher fragen, und dieser Lehrer sagte, das ist bei uns ein weißes Blatt, Da wissen wir nicht damit umzugehen. Da können wir nichts damit anfangen. Warum? Weil für sie und wie für viele andere aus der New Apostolic Reformation und Kingdom Now Bewegung hat Israel und die Bedeutung Israels 70 nach Christus mit der Zerstörung des jüdischen Tempels aufgehört und hat keine Bedeutung mehr. Und demzufolge sind die Prophetien aus dem Alten Testament, die über das zweite Kommen von Jesus Christus sprechen, die so klar und deutlich da drin stehen, sagen, sie haben für uns heute keine Bedeutung mehr. Wenn wir diese Sachen jetzt mal durchgehen, nach und nach, heute und dann in 14 Tagen, werde ich mal hier und da mal was sagen, wie dort Schriftstellen. Ich nenne das immer, die werden vergewaltigt, um in ihre Grundsatzlehre zu passen. So erkennst du, welche krassen Auswirkungen das hat. Und wenn sie maßgeblich sind für Zehntausende von Gläubigen weltweit, werden diese Menschen auch geprägt. Ja, und es entstehen dann recht abenteuerliche Endzeitlehren, die mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen und das Herz Gottes, was Israel betrifft, vollkommen übergehen. Diese Ersatztheologie hat ganz krasse Auswirkungen und da ist Satan sehr stark daran interessiert, weil er hasst Israel zuerst und dann hasst er die Christen. Weil aus dem Volk Israel der Messias gekommen ist. Lesen wir in Offenbarung 12, der Drache, die Frau, wie er verschlingen will. Und ja, und wie stark der Teufel sich in solche Lehren reingesetzt hat, haben wir in Deutschland in der Geschichte ein sehr, sehr unrühmliches Beispiel in der Person von Martin Luther, Dr. Martin Luther. Und er hat, glaube ich, 2-3 Jahre vor seinem Tod, hat er diese Schrift rausgebracht, wieder den Juden. Wenn du die liest, ich empfehle es dir nicht, ich habe es gelesen, das denkst du, du fühlst dich nicht bei Martin Luther, dem Reformator in Deutschland, zu Hause, sondern du denkst, du bist bei Adolf Hitler im Wohnzimmer und liest seinen Kampf. Weil Adolf Hitler hat die Schriften von Martin Luther wieder die Juden gebraucht, um seinen Holocaust zu rechtfertigen. Und er hat dem jüdischen Volk, dem deutschen Volk gesagt, die ihn dann kritisiert haben oder gewagt haben, ihn zu kritisieren, auch von kirchlicher Seite her. Und da hat er ihnen das Buch von oder die Schrift von Martin Luther vorgehalten und hat gesagt, ich übe nur das aus in der Praxis, was Martin Luther vor 500 Jahren schriftlich niedergeschrieben hat. Dort steht wortwörtlich drin, bringt sie um, brennt ihre Synagogen nieder, was dann der Reichstag danach, da haben sie die Synagogen abgebrannt. Das ist wortwörtlich dort von Martin Luther beschrieben worden. So seht ihr, wenn man keine klare Lehre hat, was Israel betrifft, unsere Beziehung als Christen zu Israel, und was Israel in der Endzeit für eine Rolle spielt. Wenn du dort keine saubere, biblisch fundierte Lehre hast, ne, das Wort Gottes gerade schneiden in der Mitte, dann können sich Dämonen draufsetzen, dämonische Lehren, und es kommen ganz krasse Dinge draus hervor. Und man muss dort hinterher oder noch anfügen, dass Gott selbst bei den Propheten sagt, wer meinen Augapfel Israel antastet, tastet mich an. Wer euch verflucht, den werde ich verfluchen. Wer euch segnet, den werde ich segnen. Ne? Und so wollen wir uns mal mit dieser Thematik mal auseinandersetzen. Ich hatte vorhin gesagt, das Wort Gottes in gerade Richtung schneiden, das, was das Wort Gottes beschreibt. Denn ich habe jetzt nur die eine Seite beleuchtet, was diese Ersatztheologie betrifft. Und es gibt auch das andere Extrem, was uns auch hier und da mal begegnet ist, und das sind die, ich nenne sie immer die Israel-Freaks. Ja. Und wieder ein Beispiel von Shimon, er war vor Jahren mal in einer großen messianischen Gemeinde in Berlin mit dem Pastor Oleg aus der Ukraine und war ein Gottesdienst gewesen in der messianischen Gemeinde und das hat ganz viele israelfreundliche Deutsche angezogen, die dann auch den Schabbat feiern wollten und die jüdischen ganzen Feste und so weiter. So, und dann saß er mit ihnen am Tisch. Und da sagt er, die messianischen Juden von Deutschland, die waren vollkommen normal. Mit denen kam man gut hin, die waren im Geist, alles gut. Sagt er, dann kamen aber diese deutschen sogenannten Israel-Freaks zu ihm und haben ihn ausgefragt über die Speisegebote aus der Tora. Ne? Das wäre zum Beispiel bei eurem Geburtstag war das schwierig geworden, ne? So Tintenfisch und so zu essen. Ne? Und haben ihn ausgefragt, was steht da drin und das darfst du nicht essen. Wie hältst du persönlich die Speisegebote? Er isst natürlich auch Schweinefleisch. Sagt er, ich bin frei in Christus, auch Schwein zu essen. Kein Problem, so Steak oder Schnitzel schmeckt doch gut. Ne? Aber die wollten, er sagte, diese deutschen Israel-Freaks, sagt er, die wollten jüdischer sein als wir. Und er sagte, das kriegen wir sofort mit, wenn jemand nicht im Heiligen Geist, sondern in diesem gesetzlichen Geist kommt. Und das ist die andere Seite, vor der wir uns hüten müssen, weil viele Christen, bei vielen ist dann in dieser Bereich sehr stark angesprochen sind, hat das Zentrum, was eigentlich nur dem jüdischen Messias Jeschua gehört, hat Israel eingenommen. Das heißt, sie reden mehr über Israel und über die alttestamentlichen Schriften und Vorschriften reden sie mehr als über den jüdischen Messias Jesus. Also da ist etwas ins Zentrum gerückt, was dort nicht hinkommt oder nicht hingehört. Jesus ist und bleibt immer das Zentrum. Israel hat seine bestellende Rolle und Bedeutung, aber Jesus ist das Zentrum, muss es immer bleiben. Amen. So, und damit wir dort ein klares Fundament haben aus dem Wort Gottes, wollen wir mal zuerst damit beginnen, und zwar bevor wir das Thema Endzeit dort reingehen, damit du es besser verstehst, oder wir müssen uns erstmal mit der Thematik auseinandersetzen, was ist deine und meine, was ist unsere Beziehung zu Israel, was habe ich damit zu tun als Christ? Und wie wichtig ist das für mich, dass ich das weiß? Wir beginnen mal mit dem Epheserbrief, Epheser 2, ab Vers 11. Ich werde viele Bibelstellen von Paulus bringen, weil Paulus war der Heidenmissionar, der die Nationen zu Christus, dem jüdischen Messias Jeschua, gebracht hat. Und er war aber auch vorher einer der tadellosesten Pharisäer seiner Zeit. So, und hier spricht er zu uns aus den Nationen, also Heiden sind all diejenigen im Neuen Testament gemeint, die nicht jüdisch sind. So, dann schreibt er hier im zweiten Kapitel Vers 11. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart, das heißt, wir waren Deutsche im Fleisch, also deutsch geboren, im Fleisch heißt irdisch geboren und Unbeschnittene genannt wurde von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht. Das waren die äußeren Merkmale, wo die Juden sich von den Nationen auch unterschieden haben, dass die Männer am achten Tag beschnitten wurden und die Nationen das halt nicht so hatten. So, und dann sagt Paulus hier, dass wir, also ihr in jener Zeit, wo wir noch nicht an den jüdischen Messias gläubig geworden sind, dass wir in jener Zeit ohne Christus, ohne den Messias waren, dass wir ausgeschlossen waren von der Bürgerschaft Israels, nämlich ausgeschlossen vom Volk Gottes an sich und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keinerlei Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das ist der Zustand von jedem aus den Nationen, bevor wir zum jüdischen, ich sage es jetzt mal so, Messias Jeschua gekommen sind, an ihn geglaubt haben. Wir waren ohne Messias, wir waren ausgeschlossen von der Bürgerschaft des Volkes Gottes und wir waren fremd den Bündnissen der Verheißung. Das heißt, wir waren fremd gegenüber dem neuen Bund. Ich sage das nochmal deutlich. Der neue Bund galt in erster Linie nicht den Nationen. Wir waren fremd den Bündnissen der Verheißung und wir hatten keinerlei Hoffnung und waren ohne Gott in der Welt. Die Heiden waren voller Götter. Baal, Aschera und Moloch, diese Götzen, die hinter denen gefallene Engel stehen, die heute die westliche Welt kontrollieren und denen die, der überwiegende Teil der deutschen und westlichen Nationen dient. Diese Götzen waren da, aber wir waren ohne Gott in dieser Welt. Und jetzt kommt die gute Botschaft, jetzt aber in Jesus Christus, dem jüdischen Messias, seid ihr, die einst weit weg, fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Messias. Denn er ist unser Friede, der aus beiden, nämlich aus den Heiden und aus den Juden, eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Das heißt, die Scheidewand des Zaunes, schreibt er dann später, das ist die Tora, das Gesetz. Das heißt, Jesus hat das Gesetz erfüllt, weil das Gesetz, die Tora, hat die Juden von den übrigen Nationen unterschieden. Deswegen liest du, wenn du dir, ich habe jetzt die ganzen Mosebücher, ich bin jetzt bei Josua auch durch, bei den Richtern irgendwo, wird mal alles durchgelesen, wird mal von ganz vorne angefangen. Und es ist, mir geht immer was Neues auf. Oder eine Offenbarung, weil das Wort Gottes ist lebendig und es ist wie ein Edelstein, je tiefer du reingräbst, umso mehr kriegst du dort geoffenbart. So, und das Gesetz war ganz klar dem jüdischen Volk gegeben, nicht nur die 10 Gebote, sondern die ganzen, ne, dritten Mose, die ganzen, ja, die Reinheitsgebote, alles drumherum, wurde ihnen gegeben, damit sie sich von den Nationen und der kanaanitischen Völker unterscheiden, weil die lebten gesetzlos. Da geschahen die gräulichsten Dinge, die wir jetzt durch Baal, Aschera und Moloch-Anbetungen in Deutschland wiederfinden. Die ganze sexuelle Perversion und bis hin zu Transgender und Umoperation von Männern zu Frauen, Frauen zu Männern. Das gab es damals in der kanaanitischen Völkern, war das gang und gäbe. Und ganz extrem war damals bei diesen Völkern das Schlimmste, was ein Mensch auf dieser Erde machen kann, nämlich die eigenen Kinder umzubringen. So eine Frau damals bei den kanaanitischen Völkern, wenn es ihr nicht so gut ging oder wenn die Felder nicht genug Frucht hervorgebracht haben, eine Dürre war, haben die ganz schnell mal ihren Kindern die Kehle durchgeschnitten und ihren Götzen geopfert, dem Moloch, um einen Wohlstand wieder zu bekommen. Und wie viele Frauen opfern heute ihre Babys für ihre Karriere? Das gab es damals schon vor zigtausend Jahren bei den kanaanitischen Völkern. Das finden wir heute alles wieder. Ich will nicht näher darauf eingehen. Das heißt, Gott hat dem Volk Israel ein klares Gebot gegeben. Er hat gesagt, das, was die Nationen machen, diese ganze Perversion und die Kinder dem Moloch zu opfern, dieser Moloch, da wurde, das war eine Bronzefigur, hat ihre Hände aufgehalten, sodass sie so schräg nach oben gehalten wurden. Und dann hat man das Ding eingefeuert und da war im Bauch eine Öffnung und dann hatten sie die Babys da lebendig da auf diesen glühenden Bronzehänden gelegt und die sind dann unter Geschrei in diesen Bauch gefallen und verbrannt. Und damit die Bevölkerung nicht mitkriegt, haben die lauten Heavy Metal Musik gemacht. Also die haben dort auf Pauken und Trommeln geschlagen und laute Musik gemacht, damit das Schreien der Kinder nicht gehört wurde. Ich bin gerade dabei, so was von einem messianischen Prophet was zu lesen, der diese ganzen aus dem Altertum diese ganzen Dinge hervorgebracht hat, mit historischen Schriften belegt alles und wie sich das in unserer heutigen Zeit wieder zeigt. So, und das, wohlgemerkt, hat in den ganzen kanaanitischen Völkern stattgefunden. Darum hat Gott gesagt, ich bin euer Gott und ihr sollt nicht so handeln. Ich finde die Gebote Gottes eigentlich zum Schutz und zum Besten für uns Menschen. Amen. Dass die Kinder am Leben bleiben. und dass Ordnung einkehrt in, das Bereich, in den Bereich der Sexualität, Mann und Frau zusammen. Ja. Damals, das ging drunter und drüber. In der Gesellschaft, auf offener Straße, das war keine, gar keine Grenzen mehr. Zwischen Menschen oder auch Mensch und Tier. Das wurde alles praktiziert. In der Öffentlichkeit. Und die haben ihre Gier maßlos ausgelebt. Wenn du die Gebote mal durchliest, 2. Mose 18, da verbietet Gott all diese Dinge. Auch da war auch die Schwiegertochter vom Schwiegervater nicht sicher. Das ging drunter und drüber bei diesen Völkern. Und darum sagt Gott, all diese Dinge haben diese Nationen getan, die ich vor euch her vertrieben habe. Ihr sollt heilig leben und diesen Bereich in der Ehe ausüben. Und hat dann auch Strafen verordnet, der wer das übertreten hat. So, denn dann sagt Gott, denn diese Nationen haben dieses Land durch diese Sünden und durch die Blutschuld der abgetriebenen oder geschlachteten Kinder, die durch Tempelprostitution war auch gang und gäbe. Und die Babys, die dann nach 9 Monaten entstanden sind, sind dann spätestens nach einem Jahr dann diesem Götzen geopfert worden. Und was wir heute in unserer Gesellschaft sehen, als Transvestiten oder die Drag Queens, zum Beispiel, das sind Männer, die sich wie Frauen kleiden. Ja? So sahen, da sagte haargenau, sahen so früher die Priester von Aschera aus. Die Priester von Baal waren alle homosexuell. Die Elia, da, die Simon, ne, abgeschlachtet hat, waren alles homosexuell. Und die durften heiraten, um ihre Kraft den Götzen zu geben. Parallele Zölibat, katholische Kirche und diesen Missbrauch, der da getrieben wird. Ist genau dasselbe. Und die Priester von Aschera würden wir heute als Drag Queens bezeichnen. Die waren Männer, die männliche Prostituierte waren und sich gekleidet haben wie Frauen. Es war richtig beschrieben in diesen uralten Schriften mit Locken und mit bunten Kleidern. Und dann gab es jedes Jahr Ende Juni im Monat Tammuz gab es eine Prozession in Babylon und bei den kanaanitischen Völkern, wo diese Götzen, den Götzen zur Ehre, diese Drag Queens, diese in ihren Männer- und Frauenkleidern durch die Straßen gezogen sind und Frauen wie Männer. Den Männern hat man Spindelrocken, damals wurde auch die Wolle gesponnen. Ne? Die haben solche Spindelrocken getragen oder Spindeln getragen als Zeichen, dass sie Frauenarbeit durchführen. Und die Frauen haben Schwerter getragen und eine doppelschneidige Axt. Und diese doppelschneidige Axt findest du heute bei Umzügen am Christopher Street Day Ende Juni jedes Jahr werden diese Paraden abgehalten, auch bei uns in Berlin und anderen Städten. Und die haben uns ist das in Schwerin, wir waren gerade dort zu der Zeit, ist es uns entgegengekommen. Ich sage, wo bist du denn hier? So hat es früher ausgeschaut. Und heute wird bei diesen Christopher Street Day Umzügen ebenso tragen Frauen ein Banner mit einer doppelschneidigen Axt. Das ist das uralte Zeichen von damals. Die ganzen Götter mit ihren ganzen Anbetungen sind alle wieder da. Und das Krasse ist, das beeinflusst unsere Kinder. So, weil die haben es immer auf die Kinder abgesehen, in der Schule. Deswegen ist es wichtig für die Kinder zu beten und dass sie an den Schutz Gottes kommen. Und im geistlichen Kampf, dass diese Dinge nicht in den Schulen weiter verbreitet werden. Amen. So, aber, und das ist alles wieder belebt worden 1969 in der Christopher Street in New York durch diesen damaligen Aufstand. Seitdem wird das jedes Jahr in den Nationen gefeiert. Das ist 1:1 ein Umzug, der damals zu Ehren der Aschera stattgefunden hat. Ihr Lieben, wir befinden uns mitten im Neuheidentum. Mitten im unter den kanaanitischen Völkern der Jebusiter, Perisiter, Heviter und so weiter. Und wie gesagt, das Schlimmste ist Moloch, dieser Mann hat es recherchiert in der westlichen Welt, legal. Seit 1979 in den USA Abtreibung legalisiert wurde und dann in der westlichen Welt dann später, hat er das mal durchgerechnet, sind bisher 60 Millionen Babys abgetrieben worden bis jetzt. Wo sind diese Babys? Das sind Geschöpfe Gottes, das sind alle im Himmel. Wenn du Berichte hörst von Menschen, von Christen, die im Himmel entrückt wurden, dann wieder zurückgekommen sind, die den Bereich da Kinder gesehen haben, die abgetrieben wurden, die konnten gar nicht so weit schauen. Das waren Mengen, Massen, die sind alle oben angekommen. Die beten dort für ihre Eltern, dass sie noch Buße tun und gerettet werden. Die haben keinen Hass auf ihre Eltern, dass sie umgebracht wurden, weil sie sind voll der Liebe Gottes. Ja? Aber der Himmel ist voll von solchen Babys. Aber was ist mit den Frauen und mit den Männern? Die meisten zahlen einen hohen Preis dafür von Depressionen und es kommt immer ein Fluch der Blutschuld auf diese Personen und auf die nachfolgenden Generationen. Versteht ihr jetzt, warum Gott die Gebote gegeben hat? Nämlich, dass sein auserwähltes Volk diese ganzen gräulichen Dinge nicht macht, sich vollkommen unterscheidet. Amen. So, und diese moralischen Gebote bleiben auch für uns im Neuen Bund bestehen. Die ganzen Reinheitsgebote und die ganzen Zeremonialgebote über Priester und dies, das und jenes, das natürlich nicht. Aber Jesus hat diesen Zaun der Scheidewand, diesen Zaun des Gesetzes, was uns aus den Nationen von Israel getrennt hat, hat Jesus weggenommen, indem er das zum Fluch für uns wurde, indem er die Sünden der Übertretung des Gesetzes getragen hat und hat das ans Kreuz geschafft. Ja, steht im nächsten Vers, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Amen. Das heißt, Jesus hat all diese Dinge, die uns von Israel getrennt haben, hat er am Kreuz beseitigt und hat daraufhin die Juden und die Nationen, die an ihn, den jüdischen Messias, glauben, zu einem neuen Menschen gemacht. Ich fand es ja gut, als der Schimann das letzte Mal bei uns war, hat er uns so einen Wandteller geschenkt. Und das sind zwei Ölbäume miteinander so verwunden, dass sie am Ende die Stämme verwunden, eine gemeinsame Krone ergeben. Und dann diese Schriftstelle dazu, die zwei in Christus zu einem neuen Menschen, sagt er. Das hat er uns geschenkt, sagt er, so sind wir sehr dankbar über die Beziehung, die wir zu euch haben und wir zu ihnen. Aus den Juden und wir aus den Nationen zusammen in Christus ein neuer Mensch. Und das ist echt super. Amen. So, und Vers 17, Jesus kam und hat dem jüdischen Messias hat Frieden verkündigt, den Fernen, nämlich uns, die wir weit weg waren, und den Nahen, nämlich den Juden, denn durch ihn haben wir beide den Zugang zu Gott, dem Vater, in einem Geist, Vers 18. Versteht ihr? Jetzt sind wir, die wir fremd waren, den Bündnissen der Verheißung, durch den jüdischen Messias Jesus Christus nahe gekommen. Und wir haben jetzt denselben Heiligen Geist wie die gläubigen Juden und sind als ein Mensch, als in zu einer Familie gehörig, haben wir jetzt den Zugang zu Jahwe, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den wir und die gläubigen Juden Vater nennen. Amen. So, und Paulus hat es nochmal so deutlich herausgearbeitet, auch im nächsten Kapitel, weil das war vollkommen neu für die damalige Zeit. Das war eine vollkommen neue Offenbarung, dass Juden und Heiden gemeinsam Gott anbeten und ihn, dass die Heiden zum Bundesvolk hinzugefügt wurden. Damals in den Geboten war geschrieben, dass die Juden durften nicht mit den Heiden zusammen essen, sollten sich absondern und ganz viele Dinge, damit sie sich nicht mit ihnen vermischen. Und wer aus den Heiden zum Judentum übertreten wollte, der hat eine ganze Litanei von Ritualen zu befolgen. Genau, also das hat uns unterschieden. Aber jetzt sind wir alle eins. So, und dann schreibt Paulus im dritten Kapitel, schreibt am Vers 3, dass Gott ihm das Geheimnis durch Offenbarung zuteil werden ließ. Und ab Vers 5, dass in den früheren Generationen, das heißt von Christus, die 4000 Jahre zurück, keiner Nation wurde das bekannt gemacht. Vers 5, was er jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leibgehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Jesus Christus durch das Evangelium. Das war die Offenbarung, die Paulus erhalten hat. Und nämlich von Gott selbst hat ihm das offenbart, was für ihn als strenggläubigen pharisäischen Juden, was er war, vollkommen unmöglich war. Und für die damaligen Juden war das vollkommen undenkbar, dass die Heidennationen denselben Stand hatten wie sie vor Gott. Aber das hat uns Jesus erkauft, ihr Lieben. Amen. Seht ihr den Gegensatz im Vers 11 und 12 sagt er, wir waren ohne Messias, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israel, fremd den Bündnissen der Verheißung, keine Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Im Vers 19 sagt er, jetzt seid ihr nicht mehr Fremdlinge, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen Gottes Hausgenossen. Und Vers 6, Kapitel 3, wir sind Miterben und mit zum Leib, also mit zum Bundesvolk Gottes Gehörige und Miteilhaber seiner Verheißung in Jesus durch das Evangelium. Und das war die bahnbrechende Botschaft auch damals des Evangeliums, dass wir aus den Heiden in die Sohnschaft, in die Bürgerschaft, in die Bündnisse der Verheißung Israels eingebrochen wurden und denselben Gott dienen durften wie sie. Amen. Und in beiden eins gemacht. So, das ist unsere Stellung. Das heißt, wir aus den Nationen, ich sage es nochmal, haben Anteil in oder durch Christus an den Verheißungen, die Gott Israel gegeben hatte. Amen. So ist der Werdegang. Und das müssen wir uns so stark einprägen, dass wir durch Christus Anteil haben an den Verheißungen der Bündnisschaft, der Sohnschaft, die Israel bereits hatte. Wir sind hinzugefügt worden. Wir haben Anteil bekommen. Wenn du das nicht drin hast, diesen Grundsatz, kommt es wieder, gerade im pfingstlich-charismatischen Raum, ich betone es nochmal, weil dieses kursiert so stark, es nimmt so mal überhand, diese verschiedenen Lehren über den neuen Bund, die mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen. Dass solche Lehren kommen, ist kein Problem. Jesus sagt es. Das Problem ist für mich immer, dass so viele Christen darauf reinfallen, das ungeprüft glauben und dem nachfolgen. Die ihre Bibel nicht kennen und sagen, was dieser Mann hier erzählt, das stimmt mit dem Wort Gottes nicht überein. Das nehme ich nicht an. Diese geistliche Unreife von den meisten Christen in der westlichen Welt, das ist das, was mir eher zu denken gibt. Solche Aussagen, die getroffen werden, dass der neue Bund zwischen Gott und Jesus geschlossen ist, die zwei, und die zwei können ja den Bund nie brechen. Also, wenn du durch den Glauben hineinkommst in den neuen Bund, kann dieser neue Bund nie wieder aufgelöst werden oder deine Bündnisbeziehung zu Gott, weil sie nicht abhängig ist von dir, sondern nur von Jesus und dem Vater. Deswegen werden die Rückschlüsse gezogen, dass egal, was du machst auf dieser Erde, du sollst schon ein heiliges Leben führen. Aber wenn du es nicht führst, wenn dir bestimmte Dinge, die Paulus beschreibt, im Galater 5, Epheser 4 und 1. Korinther 6, wo er immer unten anschließt, die solche Dinge tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Diese Stellen werden komplett ausgeklammert und sagen, du kannst auf dieser Erde, dein Verhalten hat keine Auswirkung auf deine Beziehung zu Gott. Und immer, wo eine Bedingung dran steht, dann bist du religiös und lebst im alten Bund. Zum Beispiel das Vaterunser wurde ausgehebelt, das gilt nicht mehr für uns. Weil im Vaterunser steht eine Bedingung, Gott vergibt uns unsere Sünden nur, wenn wir unseren Schuldigern vergeben. Das bleibt bestehen. Und dieses ist eine Bedingung, und das ist Altbund, hat mit dem neuen Bund nichts zu tun, weil der Bund zwischen Jesus und dem Vater geschlossen wurde und wir einfach reingekommen sind. Und du musst nicht mal deine Sünden bekennen. Nur wenn du dich bekehrst, dann musst du dich nur daran erinnern. Ich habe es neulich erst wieder gehört von diesem Mann. Also ich rede jetzt hier mal von Namen, weil ich war nicht davor. Ich rede von Reinhard Hörtler. Er war vor kurzem erst in der Region und wieder erzählt er sich das Sachen. Du brauchst deine Sünden nicht bekennen. Du musst dich nur erinnern, was Jesus am Kreuz getan hat und ihm danken, dass deine Sünden vergeben sind. Und dann ist gut. Was sagt das Wort Gottes? 1. Johannes 1, Vers 9. Wer seine Sünden bekennt, da ist Jesus treu und gerecht, dass er vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Amen. Und die Worte von Jesus sind, sagt er, gelten für uns auch nicht mehr. Die sind wichtig, aber die haben für uns keine Bedeutung mehr. Das Alte Testament kann man nur als Beispiel ranziehen. Die Worte von Jesus waren nur zu den Juden im Alten Bund. Und für uns gilt alles nur noch nach dem Kreuz. Was bleibt von deiner Bibel übrig? Sag ich mal, ab Apostelgeschichte. Das wäre jetzt so viel. Alles andere hat für dich keine Bedeutung mehr, weil du im neuen Bund lebst. Und wenn du andere Bibelstellen dazu Rate ziehst oder nach den Worten von Jesus leben willst, dann lebst du im alten Bund. So, und das Ganze, die Order, also diese ganzen abgefahrenen, schrägen Aussagen, die er trifft, kommt daher, weil er diese Grundsatzdinge, die wir jetzt gerade anfangen zu betrachten, nicht beachtet. Und das ist so, wenn Heiden, Christen so reinkommen, oh, der neue Bund. Aber die Wurzel, zu wem der neue Bund eigentlich, für wen er gedacht war, und dass wir aus den Nationen nur Anteil haben an den Bündnissen, die mit Israel und Juda bereits seit längerer Zeit bestanden haben. Wir sind nur reingekommen und kommen durch den Messias in den Genuss der Segnung. Es ist vollbracht. Und wenn Paulus dreimal sagt im Neuen Testament, bei den Schriften, die eigentlich sagt, auf die müssen wir achten, wer diese Dinge tut als Christ, wird das Reich Gottes nicht erben. Das heißt, er kann aus dem Neuen Bund wieder rausfallen. Ich rede schon gar nicht mal von Hebräer 6 und Hebräer 10. Wer mutwillig sündigt, für den bleibt nur das Feuer des Gerichts. Ist zu Christen geschrieben. Ihr Lieben, lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht täuschen. Deswegen brauchen wir, es sagt auch viele gute Dinge, das will ich jetzt nicht sagen. Oh, seine Person macht eine gute Arbeit, aber wir haben die Verantwortung, jede Lehre, die du hörst, egal welches Werk, welchen Dienst er macht, wie liebevoll der Mensch ausschaut, vollkommen egal. Wenn die Lehre mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmt, hör es nicht an. Höre ihm nicht zu. Das kann dein ewiges Leben kosten, wenn du diese Dinge glaubst, die er spricht. Deswegen warne ich öffentlich davor. Seine Nachfolger veröffentlichen im Internet das Vaterunser und haben dort zwei Stellen weiß rausradiert. Das sind leere Stellen, die für uns nicht mehr gelten. Wenn das Vaterunser Gebet ist, weil du darfst ja auch nicht mehr bitten und so, ne? Das ist alles verboten. So. Aber lassen wir das mal. Und dort sind die Stellen rausradiert, nämlich, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist eine Bedingung, das Altbund hat für uns nicht mehr gedulden. Und dann am Ende, dein ist das Königreich, die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit, auch rausradiert. Weil das Königreich ist ja bereits da. Wenn du das ernst nimmst, deine Worte, weil die jungen Menschen werden verführt, die gläubig geworden sind und kriegen dann so eine Lehre geimpft. Ja. Und die nehmen es das für bare Münze, weil das ist ein großer Mann Gottes und so weiter. Hatte viele Dinge vorzuweisen, Heilungswunder und dies, das und jenes. Lass dich nicht täuschen. Das, was über den Glauben sagt, ist gut, vollkommen. Aber diese Vermischung, ist, das ist das Problem. Weil wer den nicht unterscheiden kann, nimmt den Köder mit. Und wer dann sagt, okay, dieser Mann hat gesagt, der Mann Gottes, er versteht den neuen Bund und er sagt ja ganz deutlich, dass die Christenheit der letzten 1700 Jahre den neuen Bund nicht richtig verstanden hat. Dass jetzt erst die Offenbarung über den neuen Bund kommt. Also ich möchte Charles Finney nicht in die Augen schauen und zu ihm sagen, du, mein Guter, du hast zwar 200.000 Menschen zu Christus geführt und die sind in ihm geblieben, aber mit dem neuen Bund, du warst so gesetzlich als Rechtsanwalt, Ehemarscher, du hast nur Buße gepredigt und Sündenvergebung, du warst noch total im alten Bund und du hast den neuen Bund nicht verstanden. Das ist Anmaßung. Aber das kommt daher, weil diese ganz einfachen, simplen Dinge, die Paulus gesagt hat, die er als Offenbarung erhalten hat, dass wir Mitteilhaber sind, Miterben dessen, was bereits entstanden ist. Aber nochmal zurück, Faden bin verloren. Wenn du das tatsächlich glaubst, als junger Christ, dass du deine Sünden nicht mehr bekennen musst und dann, wenn jemand dich verletzt und du bleibst in deiner Ärgerhaltung, Groll, Bitterkeit, ich will mal nicht von Hass reden, aber in einer bitteren Haltung der Unvergebenheit, weil dich jemand bewusst oder unbewusst verletzt hat. Und du gehst so in die Ewigkeit, wirst du nicht bei Gott erscheinen. Weil Gottes Worte sind ernst zu nehmen. Und wenn Jesus Christus, der Messias, spricht, sind das die Worte, die Gott durch ihn gesprochen hat. Jesus sagt, ich habe nur das gesagt, was der Vater mir zu sprechen gegeben hat. Und welcher Mensch kann sich dann anmaßen, diese Worte einfach wegzustreichen? Die haben für uns keine Bedeutung mehr. Wodurch Jesus selber gesagt hat, wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Und dann sagt er als seine letzten Worte, Matthäus 28, sagt Jesus, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Amen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Er führt uns auch in alle Wahrheit. Er gibt neue Offenbarungen. Er gibt neue Dinge dazu. Das ist wahr. Aber die Grundsatzreden von Jesus können wir nicht einfach aushebeln. Und wenn du so in die Ewigkeit rübergehst, mit deiner Verbitterung im Herzen, wird Gott dir zeigen, sein Wort ist wahr. Dann kommen die Schalksknechte, das sind Dämonen. Und wenn du den Nächsten nicht sofort vergibst, kann Gott dir deine Sünden nicht vergeben. Das heißt, sie häufen sich an. Und mit diesen Sünden musst du die Ewigkeit in der Hölle verbringen, weil sie dir nicht vergeben werden können, wenn du den Nächsten nicht vergibst. Das sind klare Worte. Eine Mitarbeiterin von IHOP, die war Mitarbeiterin, hatte Bitterkeit, weil sie verletzt wurde in ihrer Kindheit, abgelehnt in der Familie. Die hat eine ganz schlechte Kindheit durch. War bekehrt, wiedergeboren, geisterfüllt, Mitarbeiterin IHOP gewesen. Kennen Sie sie im Gebetshaus. Und dann während der Anbetung führt Gott sie oder Jesus sie in seiner großen Gnade in die Hölle. Und er ist in der Vision, die hat alles miterlebt, was ein Mensch dort erlebt. Und dann hat Gott ihr gezeigt, sie ist dorthin gekommen als Mitarbeiterin, geisterfüllte Christin, weil sie ihren Eltern und Geschwistern, wen sie auch immer, von wem sie immer verletzt wurde in der Kindheit, nicht vergeben hat oder nur so nicht von Herzen, hat immer noch Groll in ihrem Herzen. Und dann hat Gott ihr gezeigt, ihre ganzen Sünden waren da. und haben unten auf sie gewartet, weil sie nicht vergeben werden konnten. Und Gott hat ihr gezeigt, es ist Gnade gewesen, dass er ihr diese Erfahrung gegeben hat, damit sie aufwacht, damit es keine Wirklichkeit wird, wenn sie von dieser Erde geht. Die hat es dann auch gelehrt da in Kansas City. Wenn es interessiert, ich habe das Buch zu Hause, ich habe es mal durchgelesen, The Hell's Conspiracy, also die Verschwörung der Hölle. Und das sind die Täuschungen des Teufels, wo er Christen weiß macht, du brauchst keine Sündenvergebung mehr und ohne anderen zu vergeben, kommst du einfach so in den Himmel, weil der neue Bund ja keine Bedingung hat. Mitteilhaber der Bündnisse. Stimmt es wirklich, dass der neue Bund zwischen Gott und Jesus geschlossen wurde? Wo steht das in der Schrift? Nirgendwo. Der neue Bund. Wir haben hier 31, Hebräer 8, Hebräer 10. Es sind drei Stellen, die den neuen Bund beschreiben und ganz klar aussagen, wer mit wem einen Bund schließt. Der ursprüngliche Text ist Jeremia 31, Vers 31. Dort stehen die fünf Verheißungen des neuen Bundes, die ich euch schon mal rübergereicht habe. Und der Schreiber des Hebräerbriefs nimmt exakt diese Verse in Hebräer 8 und Hebräer 10 und wiederholt das. Also es findet sich auch im neuen Bund wieder, im Neuen Testament. Und hier steht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, das war der alte Bund, denn sie haben meinen Bund gebrochen, am Berg Sinai gebrochen, den alten Bund, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen, es auf ihre Herzen schreiben. Ich will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetaten vergeben und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Das sind die Verheißungen des neuen Bundes. Und genau dieselben Verse findest du im Neuen Testament in Hebräer 8 und Hebräer 10, wo es um den neuen Bund geht, im Gegensatz zum alten. Mit wem hat Gott den alten Bund geschlossen? Mit Israel. Mit wem hat er den neuen Bund geschlossen? Mit Israel und Juda. Weil zwischen erster Bündnis und zweiten Bündnis zur Zeit von Jesus gab es schon das geteilte Reich, wurde ja geteilt in das Nordreich Israel, Südreich Juda. So hast du ganz genau den Bündnispartner. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Und dieser neue Bund wurde versiegelt und besiegelt und bestätigt wie der alte Bund durch das Blut. Jeder Bund musste durch Blut bestätigt werden. Der alte Bund wurde durch Opferblut von Stieren und Lämmern besiegelt, bestätigt. Und der neue Bund wurde bestätigt durch das Blut von Jesus. Amen. Darum sagt Jesus im Abendmahl, am Abend, bevor er gekreuzigt wurde, dies ist das Blut des neuen Bundes, der für euch geschlossen wurde. Das Blut des neuen Bundes, durch das ihr Vergebung der Sünden habt. Amen. So. Mit wem hat Jesus den neuen Bund geschlossen in erster Linie? Laut den Worten der Schrift. Mit Israel und Juda. Weil alle, die elf, die mit ihm am Tisch saßen, waren alle Juden. Aus dem Stamm Juda oder Benjamin. Weil die 10 Stämme waren unter Verbannung. Er hat mit ihnen den neuen Bund geschlossen. Und die erste Gemeinde war bis zur Cornelius, waren alles Juden. Und durch Cornelius, seine Familie, ein römischer Offizier und seine Freunde waren die ersten Heiden, Nichtjuden, die Anteil hatten an den Bündnissen und Verheißungen, die Gott, Jahwe, Abrahams, Isaaks und Jakobs Gott mit Israel und Juda geschlossen hat. Amen. Sie waren die Ersten. Und dann sind mehr dazugekommen, bis du und ich heute. Amen. Es ist ganz einfach zu merken, der neue Bund wurde geschlossen, laut der Schrift, nicht nach Aussagen von Menschen, mit Israel und Juda. Jesus, der jüdische Messias, war 3 in 1. Er war der Mittler des neuen Bundes. Steht mehrmals im Neuen Testament, im Hebräerbrief und dann weiter vorne im 1. Timotheus. Er ist der Mittler des neuen Bundes. Er stand mittendrin, der Mittler steht in der Mitte. Er vermittelt zwischen 2 Parteien, zwischen Gott, Jahwe, und Israel und Juda. Ist er der Mittler des neuen Bundes. Genauso wie im alten Bund, wer stand da dazwischen als Mittler? Mose. Mose war auf dem Berg Horeb mit Gott und die Israeliten waren unten im Tal. Keiner wollte ihm folgen, weil da oben war Feuer und Schofarruf und Rauch und alles. Also Gott hatte Mose als Mittler gesetzt des alten Bundes zwischen dem Volk Israel und ihm. Und so ist im neuen Bund Jesus unser Mittler. Jesus ist aber auch das vollkommene Opfer, das Lamm, was geschlachtet wurde. Amen. Das Lamm, das geschlachtet wurde. Sein Blut hat den Preis bezahlt für diesen neuen Bund. Und Jesus war gleichzeitig der Hohepriester. Hebräer 8, Vers 1. Die Hauptsache ist, von dem wir reden, wir haben einen Hohepriester in den Himmeln, der für uns dort eintritt. Das heißt, Jesus hat sein eigenes Blut im Himmel als Hohepriester dargebracht für unsere ewige Erlösung. Und dort tritt er jetzt für dich und mich ein als Hohepriester, indem er Fürbitte einlegt beim Vater für dich und für mich. Amen. So, und im alten Bund war Mose der Mittler, die Opfer waren Tiere und der Hohepriester war sein Bruder Aaron. Also 2 gesegnete Brüder. Ja. So, aber im neuen Bund ist wieder Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs, Gott Jahwe, auf der anderen Seite Israel und Juda. Und in der Mitte steht Jesus, der Messias, als Mittler, Opfer und Hohepriester als ein. Amen. So ist es. Und du, wie kommst du in den neuen Bund? Durch Buße und Glauben. Und wie bleibst du drin? Durch Buße, Demut und Glauben. Plus Gehorsam. So, ist das erstmal geklärt. Unsere Beziehung zu Israel ist die, wir haben durch den Messias Anteil an den Bündnissen, sind Teil des neuen Bundesvolkes, haben denselben Gott, dem wir dienen. Amen. So, jetzt setzt Paulus aber in Römer 11, gucken wir nochmal kurz rein, ich werde es nicht zu lange ausführen, in Römer 11 setzt er dort nochmal nach und erklärt ein ganzes Kapitel zu den Heidenchristen über ihre oder unsere Beziehung zu Israel. Amen. Und hier geht es im Vers 1 los. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Und das belegt schon diese ganze Ersatztheologie, dass 70 nach Christus mit Israel alles over war, alles vorbei und dass Gott mit Israel als Volk, als Nation keine Berufung oder keine, dass Israel keine Bedeutung mehr hat und dass in Gottes Heilsplan Israel dort verschwunden ist. Dass er es abgelehnt, verstoßen hat und wir diesen Platz eingenommen haben als geistliches Israel. Der eine Satz von Paulus sagt, das sei ferne. Das ist nicht der Fall. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Vers 2. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Und dann geht es um die Auswahl. Und jetzt ab Vers 11. Der ist wieder unsere Beziehung zu Israel in diesem Aspekt beschrieben. Und dort sagt Paulus, ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Das sei ferne. haben die Juden den Messias abgelehnt, damit sie fallen sollen, damit sie aus Gottes Gnade weichen und damit sie nicht gerettet werden? War das der Grund, warum sie gefallen sind, warum sie ihren Messias nicht angenommen haben? Nein. Das sei ferne, sagt Paulus wieder. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um die Juden wieder zur Eifersucht zu reizen. Das heißt, dadurch, dass die Juden ihren Messias nicht angenommen haben damals, wurde Platz geschaffen für uns. Gott hat sein Volk erstmal zur Seite gestellt, damit die Nationen Anteil haben an den Bündnissen und zu seinem Volk werden können. Das heißt, um unsretwillen. Und dann steht in Vers 12, wenn aber ihr Fall, der Reichtum der Welt und der Verlust, der Reichtum der Nationen geworden ist, das heißt, dass viele Juden bis zum heutigen Tag ihren Messias nicht annehmen, hat ihren Grund, seinen Grund darin, damit wir aus den Nationen hineinkommen können. Aber dann steht hier, wie viel mehr ihre Fülle. Und dann im Vers 15, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anders zur Folge haben als Leben aus den Toten? Amen. Ihre Verwerfung geschah damals, nachdem sie ihren Messias durch die Hand der Römer kreuzigen lassen haben und ihn verworfen haben. Und man sieht auch den extremen Widerstand, den Paulus hatte, als er erst in die Synagogen ging und wie sie ihn verfolgt haben. Er hat den meisten Widerstand von den religiösen Juden gehabt. Und dieser antichristische Geist ist auch in den letzten Monaten in Israel wieder neu aufgeflammt. Hat mir der Schimon wieder deutlich rübergereicht, dass dieser antichristische Geist unter den orthodoxen Juden wieder extrem zugenommen hat. Und man hat es ja dann auch gehört, dass sie Christen, die an der Klagemauer waren, angespuckt haben, dass man die dort angebetet haben, wo orthodoxe Juden reingekommen sind und sie dort mit Gewalt weggezogen haben, wo die Polizei eingreifen musste, wo Gesetze erlassen wurden, die christlichen Hilfsorganisationen kein Visum mehr erteilen. Also die ganze Versorgung von den Holocaust-Überlebenden, das war alles, jetzt, ich weiß nicht, wie das nach dem Krieg jetzt weitergeht, aber das wurde dann alles in Frage gestellt. Viele christliche Hilfsorganisationen sagen, wir können den Holocaust-Überlebenden nicht mehr dienen, weil unsere Mitarbeiter kein Visum mehr bekommen. Das heißt, dieser antichristliche Geist hat wieder in Israel zugenommen, weil sie letztendlich, wenn wir das noch hören, in den Schriftstellen dann erstmal den Antichrist als Messias fahren werden. Aber worauf Paulus hier zu sprechen kommt, und das ist eine Sichtweise, die wir dringend brauchen aus den Nationen, dass wenn ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle. Und hier steht, wenn ihre Annahme hat Leben aus den Toten zur Folge. Das heißt, es steht etwas im heilsgeschichtlichen Plan Gottes vor uns, nämlich dass Gott sich seines Volkes wieder vollkommen zuwendet, komplett, sein Volk als Ganzes wieder annimmt. Und das hat Leben aus den Toten zur Folge. Das ist auch ein Grund, wenn Jesus dann zurückkehrt, wird es geschehen, dass es so ein Leben freisetzt, was sich dann im tausendjährigen Reich zeigt. Also das ist ein Ereignis, was vor uns liegt. Dass das jüdische Volk an einem Tag gerettet wird. So, dann sagt er, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als wilder Ölzweig unter sie eingefroren tropft worden bist und mit Anteil bekommen hast an der Fettigkeit des Ölbaums, der Wurzel, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Erhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und das ist ein ganzes deutliches Wort an den Stolz der heiden christlichen Leiter, die so auftreten. Wir sind das geistliche Israel. Wir haben das jetzt ersetzt. Wir haben die Offenbarung über den neuen Bund. Übrigens, das, was ich ja lehre über den neuen Bund, das habe ich alles mit dem Schimon abgesprochen. Die jüdischen messianischen Geschwister leider sehen das genauso, wie ich das ja gelehrt habe. Weil das im Wort Gottes steht. Und alles andere sind übergeistliche Erfindungen. Das heißt, wir sind wilde Ölzweige und wir sind eingepropft, weil die Edlen ausgerissen wurden. Wisst ihr? Gott hat es getan. Er hat die edlen Ölzweige abgetrennt, damit du und ich dort eingepropft werden können. Könnt ihr das Herz Gottes für dich und für mich verstehen? Er hat Platz gemacht für dich und mich, indem er sein eigenes Volk erstmal verworfen hat. Und so haben wir Anteil an der Fettigkeit des Ölbaums und wir sollen uns nicht rühmen in diesem Stolz, wir, die wilden Zweige, die gezähmt wurden und dort in diesen edlen Ölbaum eingepfropft wurden. Wir sollten uns nicht überheben über Israel. Denn die Wurzel trägt uns und die Wurzel ist die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Der neue Bund beginnt bei Abraham, wo Abraham gesagt hat, aus deinem Samen, steht in Galater 3, aus deinem Samen wird einer hervorgehen, der zum Segen für die Nationen wird. Davon spricht er von Jesus. Und du sollst ein Vater vieler Völker heißen. Das heißt, dieser Ölbaum ist Abraham, ist die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Amen. Und natürlich Jesus, der Messias dann. Und wir haben Anteil an diesem. Achte die Wurzel, achte den Ölbaum und achte die edlen Zweige. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgepfropft worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind die ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es geschehen, dass er auch dich nicht verschont. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst, dann wirst auch du abgehauen werden. Das ist eine klare Aussage an uns aus den Heiden, christlichen Nationen. Wir sind durch den Glauben an die Güte Gottes eingepfropft und wir bleiben in dem Ölbaum, wir bleiben in Christus, wir bleiben im neuen Bund, solange wie wir im Glauben an die Güte Gottes und im Gehorsam leben. Amen. Wenn wir aber auch in Unglauben dann verfallen und ungehorsam, werden wir genauso rausgeschnitten werden. Und dann Bachelele hast du in Johannes 15, wo Jesus sagt, wer nicht in mir bleibt, wird abgeschnitten von der Rebe. Und das sind so deutliche Aussagen, dass du aus dem neuen Bund auch wieder herausfallen kannst. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, also die Juden, jetzt, heute, werden wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Gott hat eine Verheißung mit Israel, eine Annahme. Und Gott hat, wie gesagt, seit 1967, seit dem Sechstagekrieg, wo Jerusalem wieder zur Hauptstadt wurde, Israels, seitdem kannst du das, wir haben auf einem Diagramm, kannst du das sehen, die Zahl der messianischen Juden ging rapide nach oben. Davor waren es so ein paar dahin. Und dann ging das rapide nach oben. Übrigens, die erste messianische Gemeinde gab es wo? In Moldawien, in Chisinau. Interessant, dass wir als Gemeinde Bezug haben nach Moldawien, zur messianischen Gemeinde in Chisinau, wo die erste messianische Gemeinde entstanden ist unter Rabinovic hieß da. Und die Natalia, die Frau vom Schimon, die ist sehr gut in Recherche und Geschichte und die hat angefangen, das mal niederzuschreiben und der hat so viel erzählt, bis der Schimon gesagt hat, komm, hör mal auf jetzt. Die hat uns viel erzählt, die hat das alles recherchiert, wie das entstanden ist. Also die erste messianische, sonst waren die Juden vorher, vor 1900, waren die Juden eigentlich meistens Teil von christlichen Gemeinden. Und dieser Rabinovic, Nachnamen habe ich behalten, er hatte von Gott den Ruf, nach Israel zu gehen. Da ist nach Israel gereist und dort auf irgendeinem Berg von Israel hat Jesus zu ihm gesprochen und hat ihm das gesagt, fang an, so eine Gemeinde zu bauen, wie die erste Gemeinde war, nur mit Juden. Und das hat er dann angefangen zu praktizieren, weil er war vorher auch ein Teil einer christlichen Gemeinde gewesen. Also so ging das los. Aber nach 1967 ist die Zahl der Juden, die wieder eingepfropft wurden, bis heute nimmt rapide zu. Also Gott steht zu seinem Wort, zu seinen Verheißungen. Ja? Vers 24, denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden. Amen. Umso wie viel mehr. Wir sind alles irgendwo wilde, so wilde germanische Ölzweige, ja, die dann in den edlen Ölbaum eingezwickt wurden oder eingepfropft. Amen. Aber erfreu dich an dem, was der an Segnung Israels, die Gott Israel gegeben hat, den Verheißungen, die gelten auch dir. Amen. Aber was Paulus hier sagt, und das ist in Bezug auf die Endzeit, wo wir dann nächste Woche weitermachen werden, in 14 Tagen, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Er hat für sein Volk Israel noch einen Plan in der Endzeit. Und zwar das Volk als Ganzes anzunehmen, den heiligen Überrest. Und so viel wie möglich von ihnen wieder einzupfropfen. Er ist dabei. Aber das wird in Zukunft so geschehen, dass das in einer Größenordnung geschieht, die uns regelrecht überrascht, wenn wir nicht das Wort Gottes kennen würden. Aber jetzt seid ihr darauf vorbereitet. Amen. Also unsere Beziehung mit Israel ist erstmal die, dass wir durch Jesus Anteil haben an diesen ganzen Segnungen, Verheißungen. Und dass wir eingepfropft sind und durch die Güte Gottes drin sind, aber auch durch den Glauben und die Güte und Gehorsam drin bleiben. Amen. Und was die Verheißung Israels betrifft in der Endzeit, machen wir nächste Woche weiter. Und zwei davon gelten genau hundertprozentig für uns, weil wir Anteil haben an den Verheißungen. Amen. Vater, wir danken dir für dein ewiges Wort. Wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und wir wollen nochmal diese Schriftstelle ausproklamieren aus Johannes 8, 31, 32, dass wir als deine Jünger wollen in deinem Wort bleiben und durch dein Wort werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit setzt uns frei. Und so wollen wir dir danken, Vater, dass du in deiner großen Güte dein eigenes Volk verworfen hast, damit wir Anteil haben an diesem Ölbaum. Herr, und wir lösen uns nochmal ganz bewusst von dem negativen Erbe unserer Vorfahren, von Antisemitismus und Ersatztheologie. Wir sorgen uns auch los von diesen falschen Lehren über den neuen Bund. Wir sorgen uns los von dass die Gemeinde Israel ersetzt hat von diesen falschen Lehren. Und sorgen wir uns los, wenn das in unserem Blutsehen ist, bete ich, dass du das vollkommen reinigst. Und wir nehmen es an, dass wir als wilde Ölbäume oder Ölzweige in den edlen Ölbaum eingepfropft sind und erfreuen uns deiner Güte, Vater. Und wir danken dir, dass du für dein Volk noch einen so starken Plan hast, so voller Liebe, dass du es an einem Tag annehmen wirst. Und wir segnen jetzt auch dein Volk, das noch in Unwissenheit, in Verblendung oder Verfinsterung sich befindet, auch jetzt, heute an diesem Tag. Und ich bete, dass du durch diesen Krieg jetzt vielen Juden die Augen öffnest. Denn sie sind schon ganz schön krass in Sünde gefallen und sich von dir abgewandt. So bete ich, dass durch diese Ereignisse, wie du es in der Geschichte getan hast, dass sie wieder anfangen, zu dir zu schreien, wie es bei den Richtern gewesen ist. Und dass du sie erlöst, denn dein Messias ist bereits für sie gekommen. Amen. Man muss leider dazu sagen, dass, was ich vorhin erwähnt habe, mit dieser ganzen Geschichte, LGBTQ und Gay-Paraden und so weiter. Dass Tel Aviv das weltweit zweitgrößte Zentrum war dieser LGBTQ-Bewegung oder ist. Das erste ist Los Angeles und das zweitgrößte Zentrum dieser Bewegung ist leider im Heiligen Land, im Heiligen Volk in Tel Aviv. Die Frau von dem Pastor aus Rishon LeZion, das ist eine Schwarzerin, und die hat, wo wir dort übernachtet haben, die hat uns erzählt, die arbeitet bei einem Rechtsanwalt im Büro als Sekretärin und die musste die ganzen Schriftstücke verfassen. Sagt, sie wurde täglich von diesen Dingen beeinflusst, von ihren Arbeitskolleginnen, wie sie dazu steht, zur Homo-Schwulen-Lesben-Bewegung und den ganzen Zeugs. Sagt sie, jeden Tag wurde ich damit konfrontiert. Das war so krass. Und sie, ja, sagt sie, ich war es langsam müde, immer Stellung zu beziehen. Ja, also muss man auch von der Seite mal sehen, ne? Dass Gott sein Volk Gnade schenkt. Okay, dann nehmt die Wahrheit, lasst sie weiter wirken, dient dem Herrn mit geistlichen Opfern. Wer noch Gebet braucht, kann gerne nach vorn kommen.